Die Kinder haben uns jetzt viel Freude gemacht mit ihrer Darbietung und haben sich dafür auch eine Kindergeschichte verdient. Also, ihr lieben Kinder, ich möchte euch eine Geschichte aus dem Leben von der Ellen White erzählen. Den Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Ja? Gott hat ja die Ellen White ausgewählt, seine Botin zu sein, und er hat ihr in Visionen, in Träumen, hat er ihr Botschaften gegeben für die Gemeinde. Die Ellen White ist schon seit über 100 Jahren verstorben, aber trotzdem, auch wir können heute noch profitieren von den Offenbarungen, die sie empfangen hat, wenn wir in ihren Büchern lesen. Und ja, die Ellen White war also Amerikanerin, aber sie hat auch einen Teil ihres Lebens, nämlich 8 Jahre, in Australien verbracht. Und das war die Zeit von 1891 bis 1899. Als sie nach Australien reiste, war sie schon 64 Jahre alt und seit 10 Jahren verwitwet. Also ihr Mann, der James White, der ist 1881 verstorben und war in Australien nicht mehr dabei. Aber die Ellen White reiste nicht alleine nach Australien, sondern sie wurde begleitet von einigen adventistischen Geschwistern und auch von ihrem Sohn, dem Willie White. In Australien hat sie eine Wohnung genommen, in der Hauptstadt Sydney. Und ja, als sie einige Zeit sich dort eingelebt hatte, da sagte sie zu den Adventisten in Australien, also ihr müsst auch wissen, zu der Zeit gab es dort noch nicht viele Adventisten, ungefähr nur 500 Gemeindeglieder. Und die Ellen White, die sagte, ihr braucht hier eine Ausbildungsstätte für junge Menschen, ein College. Die jungen Leute sollen doch ausgebildet werden für Aufgaben im Missionsfeld und sie sollen handwerkliche Fähigkeiten erlernen und sie sollen auch sich damit beschäftigen, wie man selber Obst und Gemüse anbaut. Da waren erstmal die australischen Adventisten ganz erschrocken, denn sie dachten, dieses Projekt wäre für sie viel zu groß, für nur 500 Gemeindeglieder. Aber sie haben den Rat angenommen und sie haben einen Ausschuss gebildet, also so eine Gruppe von Leuten hat dann die Verantwortung übertragen bekommen, nach einem geeigneten Grundstück Ausschau zu halten. Und sie merkten aber bald, dass gutes Ackerland teuer war und dass sie es nicht bezahlen konnten. Denn es sollte ja ein guter Boden sein, sie wollten ja auch Ackerbau betreiben. Dann hörten sie aber von einem Stück Land, das zu einem erschwinglichen Preis zum Verkauf angeboten wurde. Und der Ausschuss, der hat die Ellen White gebeten, mitzukommen, um das Land eben zu begutachten, um es anzuschauen. Die Ellen White ist dann in Sydney in den Zug gestiegen. Sie musste ungefähr 126 Kilometer nördlich fahren. Sie hatte aber auch wieder Reisebegleiter dabei, einige adventistische Geschwister. Und im Zug erzählte sie dann den Leuten, die bei ihr waren, von einem Traum, den sie einige Nächte zuvor gehabt hatte. Und zwar hatte sie in dem Traum sich selbst gesehen, wie sie durch einen Wald ging und ein paar Leute waren noch bei ihr. Dann kamen sie zu einer Lichtung. Ihr wisst ja, eine Lichtung, ja, was das ist? Ein freier Platz im Wald, wo keine Bäume sind und wo das Sonnenlicht hineinscheinen kann. Und dort fanden sie eine Furche. Eine Furche ist eine Rinne im Boden, wo die Erde umgegraben ist. Ja? Und als sie da an dieser Furche standen und auf die Erde schauten, kamen noch 2 Männer dazu und die sagten, das ist unfruchtbare Erde, hier kann nichts wachsen. Aber in dem Traum stand auch noch ein Engel an der Furche und der sagte, das stimmt nicht. Auf diesem Boden kann reichlich Obst und Gemüse wachsen, wenn der Boden richtig bewirtschaftet wird. Als die Reisebegleiter von der Ellen White von diesem Traum hörten, da waren sie ermutigt. Jetzt glaubten sie, dass Gott ihnen helfen würde, das richtige Grundstück zu finden. Sie kamen dann an ihrem Zielbahnhof an und trafen sich da noch mit den anderen Adventisten von dem Ausschuss. Gemeinsam mussten sie noch mit 3 Ruderbooten ein Flüsschen aufwärts paddeln, um zu dem Gelände hinzugelangen. Dort teilten sie sich dann in kleinere Gruppen auf und gingen in verschiedene Richtungen los, um ja, eben sich das Gelände anzuschauen. Die Ellen White ging zusammen mit dem Ehepaar Starr, die auch schon mit ihr im Zug zusammengekommen waren. Sie gingen erst durch einen dichten Wald und sie freuten sich über die reine, gute Luft dort, die ganz erfüllt war mit dem Duft von Eukalyptusbäumen, die dort wachsen. Dann kamen sie zu einer Lichtung. Und was fanden sie bei der Lichtung? Könnt ihr es euch denken? Ja, was denn? Wie es im Traum war. Wie war es im Traum? Was haben sie im Traum gefunden bei der Lichtung?
Eine Furche.
Genau, du hast gut aufgepasst. Super. Genau, sie fanden eine Furche. Und als sie da standen, kamen noch 2 andere Adventisten, die jetzt auch ihren Rundgang gemacht hatten, auch mit dazu. Und die bückten sich und nahmen Erde in die Hand und prüften sie mit den Fingern und sagten dann, diese Erde ist zu sandig, hier kann nichts wachsen, bestimmt ist der Boden sauer, der Boden bringt keine Erträge hervor. Aber die Ellen White erzählte auch jetzt ihnen von dem Traum und auch allen anderen von dem Ausschuss. Und es machte ihnen wieder Mut, dass sie vielleicht doch schon das richtige Stück Land gefunden hatten. Und ja, und dann wollten sie aber auch sorgfältig vorgehen und holten sich noch ein Gutachten ein von einem Bodenexperten der Regierung. Und der sagte auch, das ist schlechter Boden, hier wächst nichts. Jetzt mussten sie sich entscheiden, wem sie glauben wollten. Entweder diesem Gutachten, ein wissenschaftliches Gutachten von einem Bodenexperten der Regierung, oder sollten sie den Aussagen des Engels aus dem Traum glauben. Ja, und sie haben diskutiert und waren dann aber alle einer Meinung, sie wollten sich auf die Aussagen des Engels verlassen und das als eine Verheißung und eine Zusage von Gott annehmen. Und das Grundstück wurde gekauft für $4,500. Eine reiche Adventistin aus Südafrika, die gerade in Australien zu Besuch war, hat die Spende dafür gegeben. Das Gelände ist fast 6 Quadratkilometer groß und darauf wurde das australische Adventistische College, das Avondale College, gebaut. Und nun ist es schon fast 120 Jahre her, dass dort die ersten Studenten mit ihrem Studium begonnen haben. Und diese Geschichte, die gefällt mir, weil sie zeigt, wie Gott der Gemeinde bei wichtigen Entscheidungen hilft. Das betrifft ja auch euch und eure Suche nach neuen Räumlichkeiten. Ja, und sie zeigt aber auch diese Geschichte, wie wichtig Gott die Ausbildung der jungen Menschen ist. Also, eure Ausbildung ist Gott sehr wichtig. Er möchte, dass ihr eine umfassende, eine vielseitige Ausbildung erhaltet. Nur Computerkenntnisse alleine, das ist zu wenig, gell? Und mir gefällt die Geschichte auch ganz persönlich, weil die Ellen White auch mit ihren 64 Jahren noch so eine wichtige Aufgabe hatte und so einen wichtigen Dienst für die Gemeinde tun konnte. Das ermutigt mich auch, in der Gemeinde aktiv zu bleiben, auch wenn ich älter werde. Gut, und das war eure Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe mir schon eine Helferin gesucht, die für uns den Bibeltext zur Predigt liest. Das ist die Elvira. Sie wird lesen Apostelgeschichte 10, Verse 1 bis 16.
In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die 6. Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen.
Unsere Pioniere der Adventbewegung haben viel geleistet. Und manchmal denke ich daran, wie sie um das richtige Verständnis von Gottes Wort ringen mussten. Wir dagegen haben es schon leichter. Unsere Glaubenslehre ist in der Zeit 28 Glaubenspunkten ausformuliert und jeder kann sie nachlesen. Aber besteht da nicht die Gefahr, geistlich träge zu werden, sich auf das zu verlassen, was andere erarbeitet haben? Trauen wir es uns denn zu, bei unserem persönlichen Bibelstudium auch geistliche Wahrheiten zu entdecken? Wir wollen sehen, wie es dem Apostel Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius bei ihrem Streben nach geistlicher Erkenntnis ergangen ist. Cornelius ist ein römischer Hauptmann. Er ist mit seiner Truppe in der israelitischen Stadt Caesarea stationiert. Die Stadt liegt am Mittelmeer und der Hafen dort eignet sich gut für die An- und Abreise von Schiffen aus und nach Rom. Zudem führt dort die bedeutsame Handelsstraße von Ägypten nach Damaskus entlang. Und somit ist Caesarea für die römische Besatzungsmacht ein strategisch wichtiger Ort. Cornelius ist von Kindheit an in der römischen Religion unterrichtet und erzogen worden. Als er nun den jüdischen Glauben kennenlernt, fühlt er sich davon angezogen. Hier findet er Antworten auf seine Fragen nach dem Anfang der Welt und nach dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Cornelius staunt über den allmächtigen Schöpfer Gott. Aber auch in den Weisungen des mosaischen Gesetzes entdeckt er die Weisheit und die Überlegenheit des jüdischen Gottes. Dieser Gott kennt das Leben der Menschen wirklich ganz genau. Und er gibt ihnen viele Hilfen für ihren Alltag. Beispielsweise der Fall, dass ein totes Tier auf einen Gebrauchsgegenstand fällt, soll so geregelt werden, dass der Gegenstand bis zum Abend in Wasser gelegt wird und dann ist er wieder rein und kann wieder benutzt werden. Oder ein Rechtsstreit zwischen zwei Personen, dem Besitzer einer Grube und dem Besitzer eines Tieres, soll so geregelt werden, wenn das Tier in die Grube gefallen ist und dabei gestorben ist, soll der Besitzer der Grube dem Besitzer des Tieres Schadenersatz leisten. Cornelius ist beeindruckt von einem solch einfühlsamen und zugewandten Gott. Cornelius entscheidet sich, zusammen mit seiner ganzen Hausgemeinschaft den jüdischen Gott anzubeten. Cornelius wird uns als ein frommer und gottesfürchtiger Mann beschrieben. Er lebt seiner Erkenntnis entsprechend. Was er als richtig erkannt hat, das setzt er in seinem Leben auch um. Er unterstützt die Armen im jüdischen Volk durch Almosen. Und sein Tagesablauf ist von regelmäßigen Gebeten begleitet. Cornelius hält sich an die jüdischen Gebetszeiten. Ein Vollmitglied in der jüdischen Synagogengemeinde ist er jedoch trotz all seiner Bemühungen nicht. Denn in den Augen der Juden ist er nach wie vor ein unbeschnittener Heide und somit unrein. Keiner aus der jüdischen Gemeinde kommt auf die Idee, Cornelius zu besuchen oder ihn einzuladen. Ob Cornelius unter dieser Situation leidet, fragt er sich, ob er, ein Römer, es dem jüdischen Gott überhaupt recht machen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass Cornelius Gott in seinen Gebeten um ein Zeichen bittet, um eine Bestätigung, dass er angenommen ist. Zur Gebetszeit um die 9. Stunde, das ist 15 Uhr, erscheint dem Cornelius ein Engel. Durch sein aufrichtiges Gebet ist Cornelius in Verbindung mit Gott getreten. Wie gut, dass Gott keinen übersieht, der sich nach einer Beziehung zu ihm sehnt und nach geistlicher Erkenntnis. Der Engel spricht zu Cornelius. Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen, wie Weihrauch, der zu ihm emporsteigt. Gott sendet Engel, um uns auf unserem Glaubensweg zu helfen. Doch der Engel hat hier nicht die Aufgabe, Cornelius das Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus zu verkündigen. Für diese Aufgabe hat Gott einen Menschen vorgesehen. Das zeigt uns, wie hoch Gott unseren missionarischen Dienst am Mitmenschen ansieht. Gott hat den Apostel Petrus für die Aufgabe ausgewählt. Der Engel gibt dem Cornelius genaue Anweisungen, um den Petrus holen zu lassen. Petrus befindet sich gerade in der Stadt Joppe. Das ist von Caesarea etwa 45 Kilometer entfernt und liegt ebenfalls am Mittelmeer. Petrus ist zu Gast beim Gerber Simon. Er befindet sich dort auf dem flachen Dach des Hauses, um zu beten. Es ist um die Mittagszeit, Petrus hat Hunger, er wartet darauf, dass er zum Essen gerufen wird, und da hat er eine Vision, die sich dreimal wiederholt. Er sieht etwas, das wie ein großes Tuch aussieht, das an seinen vier Ecken gehalten wird und aus dem Himmel auf die Erde herabkommt. Darin befinden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme, die Petrus als die Stimme seines Herrn erkennt, fordert ihn auf: Schlachte und iss. Und was ich für rein erklärt habe, das erkläre du nicht für unrein. Petrus ist entsetzt. In seinem ganzen Leben hat er noch nie etwas Unreines gegessen. Was konnten diese Worte Gottes nur bedeuten? Petrus überlegt, ob sie mit Aussagen übereinstimmten, die er schon früher von Jesus gehört hatte, oder mit Texten aus den Schriften der Propheten. Aber er kommt zu keinem Ergebnis. Petrus ist ratlos. Gottes Wort erschließt sich uns nicht immer sofort. Diese Erfahrung machte ich auch, als ich an meiner ersten Predigt arbeitete. Ich war Teilnehmerin im Predigtlehre-Seminar des Gemeindefernstudiums. Und für die Arbeit an der Predigt hatte ich mir einen Bibeltext ausgewählt, der mich interessierte. Ich besprach meine Textwahl mit dem Dozenten. Zu Hause merkte ich dann aber, dass ich keinen guten Zugang zu diesem Text finden konnte. Ich verstand nicht, welche Bedeutung der Text für mein persönliches Leben hatte. Ich wollte lieber auf einen anderen, auf einen bekannteren Text umsteigen, über den ich schon viele Auslegungen gehört hatte. Wenn ich in meiner Predigt einfach das sagte, was alle anderen auch darüber sagten, dann wäre ich doch auf der sicheren Seite gewesen. Also schickte ich eine E-Mail an den Dozenten. Ich schrieb: Ich verstehe den Text nicht, vielleicht ist er ja zu schwer. Die Antwort des Dozenten kam bald. Sie lautete: Es ist gut, dass du den Text tiefer ergründen möchtest, und der Text ist nicht zu schwer. Es gab also kein Ausweichen. Ich las mehrere Bibelkommentare über den Text, dachte darüber nach, betete, und mit der Unterstützung des Dozenten verstand ich den Text schließlich besser. Ich entdeckte die Textbotschaft und konnte mit der Arbeit an der Predigt weitermachen. Ich lernte, dass es eine Chance ist, einen Text neu zu erleben, wenn er sich zunächst als schwierig erweist. Es ist doch so wie bei der Förderung von Bodenschätzen. Da muss der Bergarbeiter auch tief graben und darf die Mühe nicht scheuen. Vor einiger Zeit im Urlaub besuchte ich ein Granatbergwerk Und im Anschluss an die Führung hatten die Bergwerksbesucher die Gelegenheit, selbst auch solche Edelsteine aus der Felswand zu klopfen. Ausgestattet mit Helm, Hammer und Meißel machten sich viele an die Arbeit. Manche gaben aber schnell wieder auf, als sie merkten, wie mühsam es war. Denn meistens zersplitterten diese roten Granatsteine, bevor man sie aus der Felswand herauslösen konnte. Aber manche gingen mit viel Feingefühl und Geduld an die Arbeit und hatten zum Schluss ihre Hosentasche voll mit roten Granatsteinchen und konnten sich über ihren persönlichen Schatz freuen, den sie gefördert hatten. Petrus ist von dem aufrichtigen Wunsch erfüllt, seinen jüdischen Landsleuten das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Er möchte ihnen gerne die Texte aus den Schriften der Propheten zeigen, die auf das Leben und das Sterben von Jesus hinweisen. Petrus hat noch nicht verstanden, dass Gottes Heilsangebot allen Menschen gilt. Er hätte es aber längst wissen können, denn er war ja oft dabei gewesen, wenn Jesus mit Menschen aus anderen Völkern sprach, sie heilte und dadurch zeigte, dass er auch für sie da ist. Wir hatten ja heute im Bibelgespräch auch das Beispiel von der syrophönizischen Frau. Da war doch Petrus sicher dabei gewesen. Oder auch den Text, der diese Woche Leittext im Studienheft ist und der Hinweis gibt auf das Licht für alle Völker, den kannte doch Petrus auch aus dem Buch Jesaja. Wie ist er mit diesem Text umgegangen? Hat er da immer drüber hinweggelesen, weil ihm dieser Text nicht ins Konzept passte? Er hat sich schwer getan mit der neuen Erkenntnis. Als die Boten des Cornelius das Haus des Gerbers Simon erreicht haben, da bewirkt der Heilige Geist in Petrus die Bereitschaft, sie gastfreundlich aufzunehmen, um dann schließlich am nächsten Tag mit ihnen zusammen nach Caesarea zu gehen. Dabei spricht die Stimme des Heiligen Geistes durchaus energisch zu Petrus. Sieh an, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Wir merken schon, die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius wird vom Himmel aus arrangiert. Mittlerweile hat Cornelius seine Angehörigen und seine engsten Freunde bei sich versammelt, um zu hören, was Petrus zu sagen hat. Petrus betritt zum ersten Mal in seinem Leben das Haus eines Heiden. Dabei ist ihm bewusst, dass die anderen Apostel entsetzt wären, wenn sie dies wüssten. Als Petrus die versammelten Römer sieht, wird ihm bewusst, dass Gott jeden Menschen annimmt, der sich ihm zuwendet, ihm vertraut und ihm gehorcht. Er spricht ihnen das volle Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus zu. Petrus und seine Begleiter, das waren einige Christen jüdischer Herkunft aus Joppe, erleben, wie die versammelten Römer vom Heiligen Geist erfüllt werden. und Petrus ordnet ihre Taufe an. Die erste heidenchristliche Gemeinde ist entstanden. Petrus, Cornelius und mit ihnen alle, die bei ihnen sind, werden gesegnet durch ein umfassenderes Verständnis von Gottes Absichten. Dadurch erhalten sie auch Orientierung für ihren weiteren Glaubensweg. Petrus erkennt, dass er von nun an allen Menschen das Evangelium verkündigen soll. Und Cornelius, er erhält Sicherheit, dass er von Gott angenommen ist und dass er von nun an zur christlichen Gemeinde gehört. Als Vollmitglied natürlich und als Leiter der ersten heidenchristlichen Gemeinde. Petrus ist als erster unter den Aposteln bereit, sein traditionelles Denken über die Trennung zwischen Juden und Heiden in Frage stellen zu lassen. Es wäre verhängnisvoll gewesen, wenn Petrus und Cornelius das geistliche Licht, das Gott ihnen geschenkt hat, zurückgewiesen hätten. Hätte Petrus sich gesträubt, auch Menschen aus anderen Völkern in die christliche Gemeinde aufzunehmen, so hätte dies zu einer Verhärtung seines Herzens geführt und somit zu einer schleichenden Abkehr von Gott. Und hätte Cornelius Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Erlöser angenommen, wäre er beim Judentum stehen geblieben, dann wäre er in einer religiösen Sackgasse gelandet, die nicht zum ewigen Leben führt. In der Finsternis können wir keine Farben erkennen und keine Gegenstände sehen. Bei einem Campingurlaub hat mich mein jüngster Sohn mitten in der Nacht aufgeweckt, weil er mal dringend zum Sanitärgebäude laufen musste. Die Taschenlampe lag nicht an ihrem Platz und wir konnten in der Dunkelheit unsere Sandalen nicht finden. Also liefen wir barfuß über den feuchten Schotterweg. Das war unangenehm und schmerzhaft an den Fußsohlen. Aber noch schlimmer ist es doch, aus Mangel an Licht den Weg überhaupt nicht mehr zu sehen und das Ziel ganz zu verfehlen. Zur Verdeutlichung der Predigtbotschaft möchte ich euch noch von meiner Bekannten, der Hanna, erzählen. Ich lernte Hanna beim Wandern kennen. Sie fiel mir auf durch ihren Blindenstock. Und ich sprach sie an und sagte ihr, dass ich auch sehr schlechte Augen habe. Und so kamen wir miteinander ins Gespräch. Und Hanna erzählte mir, dass sie oft sich anstößt oder stolpert, weil sie eben vollblind ist und auch dort, wo sie sich eigentlich gut auskennt, bei sich zu Hause, ihr oft die Orientierung fehlt. Und sie setzt ihre Hoffnungen auf die Weiterentwicklung von elektronischen Sehprothesen. Das ist eine technische Hilfe für Menschen, die an einer ganz bestimmten Augenerkrankung erblindet sind. Und eben genau an dieser Krankheit leidet auch die Hanna. Diese elektronischen Sehprothesen funktionieren so. Die betroffene Person trägt ein Brillengestell, an dem eine Kamera befestigt ist. Die Kamera filmt die Umgebung, die Daten werden zu einem Kästchen geleitet, das am Körper getragen wird. Von dem Kästchen werden die Daten dann zu einem Mikrochip gesendet, der in den Linsensack des Auges implantiert wurde. Dort werden die Daten in elektrische Impulse umgewandelt und zu winzigen Elektroden weitergeleitet, die auf der Netzhaut fixiert wurden. Durch die elektrischen Reize werden die Sehzellen stimuliert und die Informationen gelangen über den Sehnerv zum Gehirn, wo wieder ein Bild entsteht. Mit dieser Methode ist derzeit das Sehen von Lichtquellen und von groben Mustern und Linien möglich. Diese Methode wird noch nicht standardmäßig angewendet. Ihr könnt es euch ja denken, die Belastung für das Auge durch diese Eingriffe ist sehr groß. Aber ich kann die Hanna verstehen, dass sie ihre Hoffnungen daran klammert, doch noch mal etwas organisches Sehvermögen zu erlangen. Die Hanna ist Gemeindeglied in einer freien evangelischen Gemeinde und sie geht sonntags in den Gottesdienst. Sie kennt aber seit vielen Jahren auch Adventisten und natürlich wurde ihr auch die Bedeutung des Sabbats schon oft erklärt und eben anhand von vielen Bibeltexten aufgezeigt, dass nur der Sabbat der biblische Ruhetag ist. Aber sie sträubt sich dagegen, diese neue Wahrheit in ihrem Leben zuzulassen und sie anzunehmen. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht auch ebenso stur bin und so widerspenstig, wenn Gott mir eine neue Erkenntnis schenken möchte. Der Bericht von Petrus und Cornelius enthält für uns eine Botschaft. Und die lautet: Gott ist beständig und auf vielfältige Weise am Wirken, um uns zu tieferer Erkenntnis zu führen. Amen.